To Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogeta. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur vierten Folge von To Podcast. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und danke auch für deine Geduld, denn diesmal hat es ja etwas länger gedauert, bis die Folge rausgekommen ist. Und das liegt einerseits daran, dass wir in den letzten Wochen, wie so viele andere Menschen, wahnsinnig viel zu tun hatten. Und es liegt aber auch daran, dass wir eine Spezial-Podcast-Folge für unsere Steady-Mitglieder aufgenommen haben. An dieser Stelle direkt ein ganz, ganz großes Danke an alle unsere Steady-Mitglieder, die uns monatlich mit einem kleinen Beitrag unterstützen, damit wir To Podcast weiterhin mit viel Liebe und Motivation und vor allem geringerem finanziellen Aufwand produzieren können. Und auch hier ein großes, dickes Shoutout an meinen Mann Steven, der sehr viel Energie und Zeit in das Editieren dieser To Podcasts steckt. Wenn ihr auch Interesse habt, uns zu unterstützen und damit auch Zugang zu dieser Spezialfolge und zu weiteren Spezialfolgen haben wollt, findet ihr die Webseite in den Shownotes oder ihr könnt einfach To Podcast und das Wort Steady googeln. Unsere ewige Dankbarkeit ist euch auf jeden Fall ganz sicher. Ja, und das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir schauen zurück. Und es war ein sehr, sehr turbulentes und aufregendes Jahr für uns, sowohl privat als auch beruflich. Als Familie haben wir eine sehr harte Zeit in Bezug auf das Thema Schule hinter uns und mein Herz hüpft und springt, denn das Kind, das vor einem Jahr nicht mehr leben wollte, wenn das hieße, noch einmal in die Schule gehen zu müssen, sagte gestern am zweiten Ferientag, dass er die Schule vermisst. Und er ist inzwischen auf einer freien Schule und das bedeutet für uns als Familie eine große Umstellung, aber auch wirklich viel Heilung und dafür bin ich wirklich wahnsinnig dankbar. Ja, und beruflich haben wir mal gezählt letztens. Wir waren 2019 bei 66 verschiedenen Veranstaltungen. Wir haben ungefähr 350 Stunden im Auto oder in der Bahn verbracht, auf dem Weg von oder zu einer Veranstaltung. Und insgesamt haben wir überschlagen um die 3500 Menschen auf einer rassismuskritischen Reise ein kleines Stück begleitet. Und es ist natürlich nicht viel in Anbetracht der vielen Millionen Menschen, die es auf dieser Welt gibt. Aber es ist auf jeden Fall genug, um uns ein sehr herausforderndes und inspirierendes, ermutigendes, manchmal auch entmutigendes, ein stärkendes und auch ein zehrendes Jahr zu beschaffen. Und wir sind sehr, sehr dankbar über jeden einzelnen Menschen, den wir begleiten dürfen. Und gleichzeitig wird mir auch immer wieder bewusst, wie riesig diese Aufgabe ist. Und gerade deswegen bin ich so dankbar über die vielen, vielen Kolleginnen und Mit- und VorstreiterInnen, und euch zu kennen und zu wissen, wie viele wir sind. Ja, und viele Menschen, die sich im Kleinen und Großen tagtäglich auf ihre Art und im Rahmen ihrer Ressourcen und wenn wir ehrlich sind, oft auch über ihre Ressourcen hinaus für eine gerechtere und barriereärmere Welt für alle Menschen einsetzen. Ja, und dieses Wissen um diese Menschen hilft auch die Schwere und Hoffnungslosigkeit, die sich angesichts dieser globalen und nationalen Entwicklungen doch immer wieder aufkommen, ehrlich gesagt, etwas beiseite zu drängen. Ja, momentan befinden wir uns in einer vierwöchigen Pause, in der wir auf uns, also auf Selfcare und Healing setzen und vor allem um Familie und Freundinnen konzentrieren. Und wir freuen uns jetzt schon von ganzem, ganzem Herzen auf das neue Jahr und wir wünschen auch euch einen guten Start ins neue Jahr und wir wünschen euch, dass eure Wünsche, Hoffnungen und Träume wahr werden und ihr mit Energie und Kraft neu generiert, gut auf euch achtend ins neue Leben startet, mit der Gewissheit, dass Liebe lauter ist. Ich habe viele Fragen in Bezug auf Eltern-Kind-Beziehungen bekommen, vor allen Dingen Eltern-Kind-Beziehungen, wo das Elternteil weiß ist und das Kind schwarz. Und einige dieser Fragen haben wir in das gleich folgende Gespräch mitgenommen. Und zu dem möchte ich euch jetzt ohne weitere Umschweife herzlich einladen. Viel, viel Spaß beim Zuhören. Es ist wieder soweit. Neben mir sitzt eine ganz bezaubernde Schwester und ich freue mich sehr, dass du da bist und ich will euch gar nicht auf die Folter spannen. Neben mir sitzt Josephine Nangolo. Herzlich willkommen bei Tu Podcast.
Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr, 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 dass ich hier neben dir sitzen darf heute.
Ja, wie schön. Das freut mich auch total. Es war mir ganz, ganz wichtig, dass du auch bei Tu Podcast bist. Warum? Das werde ich gleich noch erzählen. Du hast gerade ein Abitur gemacht oder vor einiger Zeit ein Abitur gemacht. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Dankeschön.
Und du machst momentan deinen Bundesfreiwilligendienst bei EOTO. EOTO ist ein community-basiertes Bildungs- und Empowerment-Projekt in Berlin für und von schwarzen Menschen und heißt ausgeschrieben Each One Teach One.
Ja, genau.
Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Mit allen anderen, mit den vielen, vielen anderen Schwestern haben wir darüber gesprochen, zu Anfangs, wie wir uns begegnet sind. Und ich habe bei dir total das Gefühl, dass wir uns schon ewig kennen.
Ja, geht mir genauso.
Immer schon in meinem Leben warst.
Ja.
Aber dem ist nicht so. Wie haben wir uns kennengelernt, Josie?
Ich musste da am Anfang auch ein bisschen überlegen. Und dann ist es mir aber doch eingefallen. Ich glaube, also meine Mutter hat ja bei dir einen Workshop belegt.
Ja.
Ne? Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns das erste Mal gesehen haben oder kennengelernt haben bei Black Kids. Also das ist ja ein Verein, den du gegründet hast.
Ja, genau.
Für schwarze Kinder und auch ihre Eltern.
Ja, genau.
Genau, und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich habe da Kinderbetreuung gemacht, ein paar Mal. Und so haben wir uns, glaube ich, dann kennengelernt. Ich weiß auch noch, dass eins unserer ersten Gespräche, da habe ich dich, glaube ich, gefragt, wie es ist, wenn jemand schwarze Eltern hat, aber trotzdem von der Gesellschaft nicht als schwarz gesehen wird.
Ja.
Ich glaube, das war so die erste Frage, die ich dir irgendwie gestellt habe. Und
voll die Hammerfrage gleich. Voll verrückt, ja, absolut. Also ich erinnere mich gar nicht mehr so an die Frage, aber ich weiß, dass du bei dem Verein da also Kinderbetreuung gemacht hast, also empowernde Kinderbetreuung. Für so einen jungen Menschen wie dich so eine Frage schon zu stellen, finde ich total krass, weil ich habe vielleicht mit meiner Politisierung Mitte 20 oder so angefangen, dass ich angefangen habe, so Worte zu finden und Fragen zu stellen. Und ich glaube, ich war bestimmt total baff, einfach so eine Frage von dir zu haben. Mhm. Über weißgelesene Kinder,
genau,
ne?
Genau, genau. Und ich glaube, ich war damals 15 Jahre alt und es kommt mir mittlerweile aber wirklich auch so vor, als würden wir uns schon immer kennen, als würdest du mich kennen, seit ich ein Jahr alt bin. Also wirklich und
ja, geht mir genauso.
Ja.
Und da hat sich, also es hat sich, wie gesagt, wie man auch schon raushört, eine sehr enge Freundschaft entwickelt. Oder ich sage auch immer, du bist einfach Teil meiner Familie.
Du auch,
ne?
Meine,
ja. Ja, und wir verbringen immer wieder Zeit zusammen. Wir machen auch bewusst, dass wir uns auf Zeit füreinander nehmen, dass wir irgendwie was unternehmen oder quatschen, uns treffen, Plätzchen backen.
Ja.
Und du bist ab und zu machst du auch noch Betreuung von unserem jüngsten Sohn. Ja, es gibt ganz viele Bezüge in unserem Leben, von ganz viele Verbindungen zueinander. Und das ist wunderbar. Ja, und dieses Sprechen über Rassismus, das hatten wir ja jetzt gerade. Und das ist auch eine der ersten Fragen, die ich dir stellen möchte. Und zwar, wann hast du angefangen, Worte zu suchen und zu finden über das, was dir im Alltag passiert in Bezug auf Rassismus?
Also über Rassismus habe ich, glaube ich, tatsächlich schon gesprochen, seit ich reden kann. Aber Worte richtig dafür gefunden habe ich tatsächlich so mit 15, glaube ich. Oder also nach dem Bundestreffen eigentlich. Ich war damals ja 15, 16, als wir das erste Mal zum Bundestreffen gefahren sind.
Das ist das Bundestreffen.
Das Bundestreffen ist von der ISD, Initiative Schwarzer Deutscher, ein Treffen, was jährlich stattfindet, wo schwarze Menschen sich gegenseitig empowern, Workshops stattfinden, Austausch. Und da waren wir dann das erste Mal mit meinem Papa und meinen Geschwistern. Und ich glaube tatsächlich, dass meine Mutter das gefunden hat, dass es das Bundestreffen gibt und meinem Papa vorgeschlagen hat. Und ich fand das damals ganz absurd, so die Vorstellung, warum soll ich denn da hinfahren? Ich habe doch auch in meinem Umkreis schwarze Leute, weil ich tatsächlich auch wirklich schon so aufgewachsen bin, dass ich hatte, genau, in meinem Umkreis schon schwarze Leute, aber oftmals halt nicht schwarze Deutsche und auch nicht unbedingt in meinem Alter, beziehungsweise nicht Leute, mit denen ich so eng verbunden war. Ja. Ich glaube, meine erste schwarze Freundin hatte ich dann wirklich mit so genau 15.
Ja, und ich meine, es braucht ja auch eine bestimmte Tiefe an Beziehungen, um sich zu öffnen über dieses Thema.
Ja, ja, voll. Und über Rassismus habe ich aber auch ganz viel, oder über die Sachen, die mir passiert sind, ist mir gerade eingefallen, tatsächlich viel mit meiner weißen Mutter drüber gesprochen. Nee, nicht mehr, aber anders als mit meinem Vater.
Ja.
Mit meinem Vater habe ich darüber eher lachen können. Also,
okay, interessant.
Und das war, genau, mit meiner Mutter habe ich eher ernster darüber gesprochen, und meine Mutter ist weiß, ist in, genau, Deutschland auch aufgewachsen und hatte aber damals schon für mich immer ein offenes Ohr. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, ich kann zu ihr damit auch kommen. Ja. Und sie hat mich nicht irgendwie dann bevormundet, was ich machen soll oder so, sondern mir auch erstmal zugehört.
Ja.
Und ja, nach dem Bundestreffen war auch einfach eine krasse Veränderung, dass ich dann meine Haare meine Haare nach langer Zeit wieder offen getragen habe. Also als Kind haben meine Eltern mir meine Haare gemacht, aber dann irgendwann war ich so, keine Ahnung, mit 11 Jahren wollte ich das dann halt selber machen und habe meine Haare sehr lange nur in einem Dutt getragen. Das hat auch Gründe, einfach weil ich viele Kommentare oder Reaktionen darauf, auch teilweise echt unangemessene Sätze gehört habe zu meinen Haaren, die bestimmt auch nicht böse gemeint waren, aber die natürlich was mit mir gemacht haben.
Ja.
Und ich konnte das damals auch, also ich habe das damals gar nicht so gesehen, dass ich das deshalb mache, also dass ich deshalb einen Dutt trage, so jetzt im Nachhinein weiß ich das.
Ja.
Aber
ja, es war so eine unbewusste Strategie, ne?
Ja,
einfach voll. Um dieses zu vermeiden, ständig, dass das ständig ein Thema ist. Und damit reißt du dich ja oder reiht sich deine Erfahrung in die von ganz, ganz vielen schwarzen Menschen ein. Eigentlich allen, die ich kenne, die in weißen Mehrheitsgesellschaften groß werden, dieses Thema, was gemacht wird mit unseren Haaren oder unseren Körpern. Einerseits, dass es diese krasse Grenzüberschreitung gibt, also dass, ne, dass Menschen ständig das Gefühl haben, sie dürften uns eigentlich einfach ungefragt in die Haare greifen. Das kenne ich ja auch schon von meinem jüngsten Sohn, der ist jetzt 9, aber dass der, als der ein halbes Jahr oder sagen wir mal ein Jahr alt war, hat der, wenn Menschen sich seinem Kinderwagen genähert haben, hat er die angeschrien, die Hand nach oben gemacht und gesagt, nein. Weil er einfach so oft schon erlebt hat, dass irgendwie diese Hand kommt.
Ja.
Ja. Und deswegen ist das auch so ein wahnsinnig politischer Move, sage ich mal, oder ein befreiender Move, sich dann zu trauen oder bewusst zu sagen, ich trage meine Haare offen. So.
Voll, ja, voll. Ich fühle mich jetzt auch noch immer, wenn ich mit meinem Afro durch die Straßen laufe, fühle ich mich wirklich so stark und als ob ich den Leuten irgendwie so zeige, so,
ja,
so geht's nicht. Oder irgendwie, also
ja,
es ist wirklich so ein Gefühl, ja.
Ich nehme den Raum ein, der mir zusteht.
Ja,
ja, das, ich habe ähnliche Erfahrung. Ich habe, aber das war, glaube ich, 10 Jahre später, also so in der Biografie, dass ich mich getraut habe. Also da war ich bestimmt Mitte 20, dass ich auch diesen Moment hatte, so Haare auf und dann so, jetzt, ich gehe. Und ich habe mich irgendwie auch so mutig und stark gefühlt. Und ich glaube, viele weiße Menschen, die das erste Mal hören, die sind so, hä?
Ja.
Wie? Wieso? Sind doch mal Haare.
Ja. Ja.
Und gleichzeitig, wissen sie, sind sie vielleicht auch selber welche, die unsere Haare immer wieder exotisieren und immer wieder irgendwie verändern. Und du hast vom Bundestreffen erzählt. Und du sagtest, da hast du Worte gefunden oder wie war
ja, da
das?
Da habe ich eigentlich
Menschen gefunden erstmal.
Ja, da habe ich eigentlich erstmals Worte für das, was ich eigentlich schon lange erlebt habe, so richtig, dass ich das richtig benennen konnte und dass ich wusste, okay, worüber ich dann spreche eigentlich.
Ja.
Und beim Bundestreffen, genau, ich weiß noch, dass ich da saß und ich war ja, wie gesagt, am Anfang nicht so begeistert, dass wir dann da jetzt hingefahren sind. Ein Mädchen, mit der ich mittlerweile auch sehr gut befreundet war, mich die ganze Zeit angeguckt hat. Sie sagt, aber ich habe sie die ganze Zeit angeguckt. Und ich glaube, es war einfach so gegenseitig. Und dann haben wir uns irgendwann unterhalten und dann bin ich so mit in so eine Mädelsgruppe gekommen. Und mittlerweile, das sind für mich Freunde, wichtige Freunde, die auch irgendwo Family sind. Also, mhm. Und deshalb bin ich da auch gerne beim Bundestreffen, weil das ja, für mich irgendwie ein ganz wichtiger Schritt war.
Ja, also Bundestreffen ist echt wie Auftanken. Und ich habe das ja viel später erlebt. Also ich glaube, ich bin nicht sicher, ob mein erstes Bundestreffen auch dein erstes
doch,
Bundestreffen
war. Doch, ich glaube, wir sind...
Ja?
Ja,
ja,
ich
mir
erinnere
ist nämlich
mich.
Auch so. Und wie gesagt, ich war da 36. Ja. Und das heißt, also irgendwie deutlich später, fast 20 Jahre später in der eigenen Biografie als du. Und mich hat es aber total auch umgehauen. Also ich habe vorher Leuten immer schon erzählt, ihr müsst da hin und Bundestreffen ist ganz wichtig, Mehrheitserfahrungen sind ganz wichtig.
Ja.
Und als ich da saß, dann, ich war total baff.
Mhm.
Also was das mit mir macht und einfach die Tatsache, dass einfach nur schwarze Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, um mich sind.
Ja.
Und sehr empowernd.
Ja, für mich war es vor allem so im Nachhinein irgendwie krass. Also so, als
das
ich dann wieder hier war, genau.
Ja, dieses Zurückkommen ist auch hart. Und es gibt ja sogar, ich weiß auch, dass in diesem Jahr auch dann zum Schluss so ein Lied gesungen wurde, der Bundestreffen Blues, der dann einsetzt als kollektive Erfahrung, weil wir dann wieder in Orten sind, wo quasi diese Grenzüberschreitungen da sind, wo wir wieder der White Gaze wieder da ist und so weiter. Mm. Ja, total gut. Was ich... Also eine Anekdote, über die ich gerne sprechen möchte und ich würde auch gerne dann nachher nochmal über deine Mama, die du ja auch schon erwähnt hast, sprechen, weil ich die ja, wie gesagt, zuerst kennengelernt habe. Aber eine Anekdote, für die ich dich, oder Erfahrung, für die ich dich so wahnsinnig bewundere, ist, dass du ein Referat über Rassismus gehalten hast in der Schule, richtig?
Ja, stimmt, ja. Das war in der 11. Klasse oder 10. Klasse. Und ja, das war, ich habe ja ein Praktikum bei Sankofa gemacht, also das ist eine Elterninitiative, also eine Kita in Berlin für ja, afrodiasporische Kinder.
Mhm.
Und da habe ich ein Praktikum gemacht und habe mir, ich weiß gar nicht mehr, was meine Fragestellung war, aber auf jeden Fall habe ich ja dann auch dich und Steven gefragt, ob ihr mitkommt und einfach, es war einfach so gut, dass ihr mit dabei wart für mich, einfach da standet, weil meine, also das Publikum, sage ich mal, vor dem ich das gehalten habe, einfach auch sehr weiß war.
Mhm.
Und
auch die Lehrerin.
Dann, ja, auch die Lehrerin.
Ja.
Und ja, dann ist es auch einfach nochmal so, Schule an sich ist ja schon so ein, naja, da ist immer so viel Gossip und es hat mich selbst auch viel Überwindung gekostet irgendwie, aber irgendwie wusste ich, ich will das machen und ich wollte das auf jeden Fall machen, diesen Vortrag. Ich habe mir das ja auch selbst ausgesucht und auch selbst diesen Vortrag ausgesucht und dann habe ich den letztendlich da gehalten und ich war sehr, sehr froh und sehr empowered durch euch, dass ihr da wart.
Ja, du warst also der Hammer.
Wirklich.
Du warst
ja, danke schön, du
und
auch immer.
Naja, also ich finde, ich muss immer wieder sagen, dass ich es einfach total den Wahnsinn finde, weil ich halte ja immer wieder Vorträge zum Thema Rassismus und habe jetzt schon viele auch gehalten und habe immer noch eine totale Anspannung. Habe immer noch, weiß ich, ich gehe jetzt bewusst in den weißen Raum und spreche über das Thema Rassismus und das wird Abwehr hervorbringen. Ich meine, ich habe ein Buch drüber geschrieben, ich weiß, wie das funktioniert, wie diese Mechanismen sind und trotzdem bin ich nervös. Und trotzdem braucht es viel Kraft und Anstrengung. Und ich fand es so bewundernswert, dass du dich da reinbegeben willst und dass du das auch machen willst und dass das dir wichtig ist. Ich glaube, es ging ein bisschen um die Frage, aber korrigiere mich, wenn ich mich irre, warum so ein mehrheitlich schwarze Kita gut ist für Kinder, warum das empowernd ist, weil ja oft weiße Menschen sich wundern, warum
so Spaces, warum es so Spaces gibt, auch wie das Bundestreffen zum Beispiel. Ja.
Genau, das dann ganz oft kommt ja dann das Argument, oh, ihr grenzt euch selber aus oder wir werden ausgegrenzt, weil wir nicht nah sein dürfen. Sankofa ist ja gar keine Kita, wo weiße Kinder nicht rein dürfen.
Ja.
Das ist ja überhaupt nicht so, aber es sind halt mehrheitlich schwarze Kinder und auch mehrheitlich ErzieherInnen of Color und schwarze ErzieherInnen.
Ja.
Genau, und ich fand, ich weiß noch, dass ich total nervös war.
Echt, mich dazu
ich
sehen.
Ich habe so gedacht, oh Gott, die ist so mutig. Und
ich war auch total nervös. Also auch, wenn man es mir vielleicht auch nicht angesehen hat, aber ich war total nervös. Also,
ja.
Und ich war so froh, so froh, dass ihr da wart. Also.
Ja, also und wir haben einfach, also ich habe auch ganz stark unsere Verbindung gespürt. Wir haben vorher ganz viel telefoniert und geschrieben. Wir waren dann da drinnen. Ich saß, Steven und ich, wir saßen hinten und du standst vorne und wir haben so versucht, so gute Energien dir entgegenzuschicken. Und du warst einfach ganz groß und ganz stark. Und es gab im Nachhinein auch ein bisschen Abwehr.
Ja, ja. von ein paar vereinzelten Leuten. Ja, und da gab es ja dann auch noch eine Diskussion nach meinem Vortrag.
Ja.
Das war auch ganz interessant.
Genau.
Und ja, das war irgendwie schön, dass ihr das, dass ich das nicht alles alleine auffangen musste. Also ja. Ist, ja.
Ja, voll gut. Voll gut. Und du hast auch eine richtig gute Note gekriegt, glaube ich.
Ja.
Das noch oben drauf. Das noch oben drauf. Voll gut.
Ja, und auch einfach durch diesen Vortrag, seitdem ich diesen Vortrag gehalten habe und beim Bundestreffen war. Und da hat sich auch einfach mein persönlicher Freundeskreis irgendwie enorm verändert. Also nicht, dass ich da irgendwie aussortiert hätte oder so, aber ganz schleichend irgendwie ist mein Freundeskreis mehr schwarz geworden. Ich habe auch coole weiße Freunde noch mal, aber habe ich viel, viel mehr schwarze Freunde. Und ja, auch die Freundschaft zu dir zum Beispiel bedeutet mir unheimlich viel und auch die Freundschaft zu schwarzen Leuten, die älter sind als ich. Man kann einfach nochmal über ganz andere Sachen irgendwie reden, aber man muss halt auch nicht reden. Also weißt du, wie ich das meine?
Yeah.
Und das ist so was, was ich daran so genieße einfach, dass du also mit deinen schwarzen Freunden das nicht immer ein Thema sein muss und die dich verstehen in bestimmten Punkten, wo dich deine weißen Freunde nicht verstehen oder auch nicht verstehen können, also weil sie es einfach nicht erleben.
Ja, wo man einfach mehr Erklärungsarbeit machen muss. Ne? Ja. Und auch so eine Restunsicherheit manchmal bleibt. Und also ich sage auch, bei mir ist es ähnlich, durch meine Arbeit, und dass ich mich einfach ganz viel auch mit dem Thema auseinandersetze und auch in ganz vielen Räume gehe, wo ich über Rassismus, wo ich ganz viel erkläre, ne, und ganz viel auch Menschen mitnehme auf diese Reise und dann ja auch das mit auch mit Wohlwollen tue und mit Motivation und mit Hoffnung, merke ich aber, dass in meinem privaten Leben habe ich nicht mehr so viel Kraft zu erklären.
Ja.
Und ich habe nicht mehr so viel Energie und auch nicht mehr so
was
viel
Nerv, so verständlich ist, um ehrlich zu sein.
Genau. Ja. Und dadurch ist es bei mir auch so wie bei dir, dass mein, also dass ich habe auch weiße Freundinnen und Freunde, aber das sind alles Menschen, die ganz klar auch solidarische Verbündete sind, wo ich nicht mehr diese Arbeit machen muss. Und ja, also mir geht das auch so mit dir und auch hat das auch diese, also man guckt wie in den Spiegel. Ne? Man weiß irgendwie, bestimmte Sachen müssen wir nicht mehr erklären. Und wenn wir darüber reden möchten, ist es ein anderes Reden. Also es gibt ja auch diesen Begriff von Code-Switching. Also dass wir mit weißen Menschen nochmal anders sprechen oder eine andere Sprache benutzen, weil man nicht sicher sein kann, wie versteht die das, wie versteht die Person das und so weiter. Und dass man das mit anderen schwarzen Menschen, die auch politisiert sind, natürlich nicht machen muss. Ja. Und was mir persönlich in unserer Beziehung auch so ein Heilungsmoment ist, das ist, dass ich in meinem, als ich 15, 16, 17, 18 war, hatte ich diese Räume nicht. Ich hatte keine Sprache zu dem, was mir passiert. Ich habe viele Grenzüberschreitungen erlebt und viele sehr schwierige und schlimme Rassismuserfahrungen gemacht. Und ich sage ja immer, und das sage ich auch an dieser Stelle, dass Heilung, also sowohl Trauma ist transgenerational und wird weitergegeben, aber auch Heilung passiert transgenerational. Und für mich ist diese Verbindung mit dir eine Art transgenerationale Heilung.
Ja.
Ein Teil von mir heilt, weil ich dich kennenlernen durfte und wir miteinander sprechen und ich halt einfach merke, wie krass und toll und politisiert und stark und empowered deine Generation oder die Menschen, du und die Menschen um dich rum sind, die jungen Menschen.
Ja, Heilung ist voll das schöne Wort dazu. Also so ein, ja, aber ja, mir geht's da irgendwie trotzdem auch ähnlich. Also so, naja, du weißt es ja, wenn mir irgendwas passiert oder so, dann kommt schon mal die ein oder andere Sprachnachricht an dich oder ich habe da das Gefühl, ich kann mich an dich wenden und ich bin so safe, weißt du, wie ich meine?
Genau.
Ja, deshalb voll, also stimme ich dir voll zu, dass es so ja ein bisschen so ein gegenseitiges
Heilen ist.
Ja,
und auch lachen und auch wütend sein und auch mal ohnmächtig fühlen, ist alles dabei, das ganze Paket, aber die Hauptsache ist, wir tun es nicht mehr alleine oder wir tun es nicht alleine.
Ja, und dadurch, dass wir ja auch unterschiedliche Generationen sind, finde ich, also merke ich einfach bei dir jetzt oder bei auch anderen Schwestern so, dass es einfach ganz anders, also ein ganz anderes, in meiner Generation eine ganz andere Selbstverständlichkeit für zum Beispiel so Sachen wie das Bundestreffen herrscht oder so. Und so viele Leute, die ich kenne, die, also oder also die sind da quasi schon so ein bisschen ins Bundestreffen reingeboren und für die ist das so komplett irgendwie, ja, die sehen das als viel selbstverständlicher und sind so, ich habe mich neulich unterhalten mit ja, meinem Cousin und der war so, hä, ist doch normal, also so, weil das ist einfach ein, ja, ganz andere.
Ja, das ist total schön. Und manchmal für mich aus meiner Perspektive, also es ist total wünschenswert und manchmal vergesse ich das auch, weil für mich ist die Erfahrung gewesen, ich kam zum Bundestreffen und ich kann mich da hinsetzen, ich kann und ich gucke die Kinder an, ich könnte 4 Tage da sitzen, die Kinder angucken und weinen. Weinen darüber aus Freude und Glück für, dass die Kinder das haben und gleichzeitig aber auch aus Schmerz, weil das etwas ist, was ich als Kind nicht hatte. Mhm. Es ist so beides. Mhm. Und ich merke, dass ihr, ich sage jetzt einfach mal ihr, ja, eine ganz andere Selbstverständlichkeit habt.
Ja.
Genau das, was du jetzt sagst. Ja. Total.
Und was mir dann aber trotzdem auffällt, ist, und das macht mich teilweise so doll traurig, also, dass auch Kids, Kinder, die ich kenne, die in so einem schönen Space aufwachsen, trotzdem sich beispielsweise glatte Haare wünschen. Mhm. Und das, oh Gott, wenn ich das jetzt höre von Leuten, das tut mir wirklich weh im Herzen, weil ich genau weiß, als ich so klein war, dass ich mir auch glatte Haare gewünscht habe und mittlerweile, an welchem Punkt ich mittlerweile bin und dass ich, ja, das denen wünsche. Also,
ja, also
nicht, dass sie glatte Haare haben, nein, sondern total, dass sie damit...
Also das Traurige an der Geschichte ist ja, dass quasi der Rassismus trotzdem noch da ist. Also wir haben mehr Räume, wir haben mehr Sprache, aber letztendlich macht deine Generation ganz viele Erfahrungen, die auch meine Generation gemacht hat und auch, ich sage jetzt mal, noch eine Generation nach dir, also mein kleiner Sohn und so weiter, macht auch wieder diese Erfahrungen. Das ist manchmal zum Verzweifeln, dass die Erfahrungen ähnlich sind. Aber was ich so lernen musste, also oder auch immer wieder neu muss, ist, dass er ein ganz anderes Standing hat. Mhm. Also mein Sohn. Dass ich zum Beispiel, wenn er in der Schule irgendwie erlebt, er wird ausgegrenzt oder er erlebt eine Grenzüberschreitung oder hört das N-Wort oder so, dann, wenn er mir davon erzählt, bin ich sofort gefühlsmäßig wieder in meinem 7-jährigen Ich. Ja. Und ich habe so dieses Gefühl, oh Gott, er ist ganz einsam, er hat niemanden, er hat keine Sprache. Ja. Realität ist, er hat eine Community, er hat ein Wissen, er hat eine Sprache, er kann das benennen. Das macht es natürlich nicht weniger schmerzhaft. Mm. Und dann gibt es natürlich noch die Generation auch vor mir, die nochmal ganz andere Erfahrungen gemacht hat und von denen wir ja auch lernen. Und was mir auch immer ganz wichtig ist in der Arbeit und generell auch in meinem Bewusstsein ist, zu wissen, es sind Schwestern vor mir gegangen. Und der Grund, warum ich es einfacher habe oder bestimmte Kämpfe schon gekämpft wurden und bestimmte Ressourcen schon da sind, weil diese Schwestern das schon gemacht haben. Und so geht es auch weiter.
Ja, so geht es weiter. Naja, und dann muss man einfach auch noch sagen, dass das Bundestreffen oder also der Space, in dem wir jetzt so groß, oder in dem ich groß geworden bin, auch einfach ein sehr aktivistischer und politisierter, sehr privilegierter Space ist. Und das ist natürlich noch so, diese vereinzelten, dass es trotzdem noch Leute gibt, die...
Ja, die ganz alleine aufwachsen. Die auch in, oder allein in sehr weißen Mehrheitsgesellschaften aufwachsen und die auch nicht zwangsläufig Zugang zu diesen Gesprächen haben. Allein diesen Zugang zu haben...
Ist ein Privileg.
Ist ein totales Privileg. Also dessen sind wir uns auch bewusst, wenn wir so davon sprechen. Ich habe noch eine Frage, und zwar in Bezug auf deine Eltern. Du hast ja anfangs schon kurz darüber gesprochen. Mich würde interessieren, wie dein, ich nenne das jetzt mal politisches Coming Out, sich ausgewirkt hat auf die Beziehung zu deiner Mama oder zu deinem Papa.
Ich würde sagen, ich habe so verschiedene Phasen auch durchgemacht. Also mit meinem, wie du es genannt hast, politischen Coming Out. Also gab es auch eine Zeit, wo ich wirklich, und die kommt auch manchmal immer, also die kommt immer wieder, wo ich wirklich so einen Hass auf weiße Menschen hatte.
Ja,
also,
das kenne ich.
Und ja, meine Mutter ist weiß, mein Vater ist schwarz. Und ich hatte nicht konkret einen Hass auf bestimmte Menschen, aber... auf diese Position in dem System einfach. Ja. Und das habe ich dann, wie gesagt, ich habe mit meiner Mutter viel gesprochen und das habe ich dann auch manchmal so gesagt und habe mich danach aber entschuldigt.
Ja.
Und dann war es ganz interessant so, weil ich mich dafür ja nicht, also meinte, also hat sie mir auch zu mir gesagt, dass ich mich dafür ja nicht entschuldigen brauche. Und, was ja tatsächlich auch so ist und das war für mich ganz schwierig, das so, oder ist für mich teilweise noch immer manchmal schwierig, dass es so. Also ich meine damit ja nicht meine Mutter beispielsweise,
Genau,
aber
nicht das Individuum.
Genau, aber ich selber oftmals dann auch Angst habe, weiße Menschen zu verletzen. So.
Ja.
Weißt du, wie ich das meine? Und genau, ich habe mich neulich auch mit zwei weißen Freundinnen unterhalten und habe dann auch gesagt, habe davon auch kurz gesprochen, darüber, wo wir jetzt gerade reden. Und dann war ich auch schon wieder so ein bisschen vorsichtig und war so, ob ich jetzt quasi wieder zu viel gesagt habe oder ob das zu... Ja, und das ist ja irgendwie ein bisschen verdreht alles.
Ja, und das, aber es berührt mich total, was du erzählst. Einerseits, weil ich es kenne, aber damals noch nicht wusste, dass das eine kollektive Erfahrung ist auch von uns schwarzen Menschen, dass ich auch anfing, mich mit Rassismus zu beschäftigen. Und plötzlich habe ich verstanden, Rassismus ist das Problem und nicht ich.
Ja.
Und dann geht man natürlich auch zurück an die vielen Situationen, die es schon gab im Leben und die vielen Schmerz und Ohnmacht. Und und man begreift, wie grausam auch dieses System ist. Und das bringt so viel Wut auch raus.
Total.
Enorm viel Wut. Und ich hatte auch so eine Phase und ich habe auch immer wieder Phasen. Momentan bin ich auch wieder dabei, meine Wut mal wieder zu finden. Aber und gerade deswegen, ich bin ja auch mit deiner Mama auch befreundet, finde ich so, kann ich nochmal so ein ganz wichtiges, großes Plädoyer für alle weißen Eltern von schwarzen Kindern geben, weil deine Mama... denke ich, auch mit dieser Wut und die dann bei dir auch kam und dieser Auseinandersetzung, das besser begleiten konnte und das vielleicht auch nicht so persönlich nehmen konnte, weil sie ein Wissen darum hatte, was diese Auseinandersetzung bei dir bedeuten kann und auch bei ihr. Also sie war ja in dem Workshop und wir haben, sie hat auch vorher schon sich mit dem Thema auseinandergesetzt und sie setzt sich ja ganz viel auch mit dem Thema auseinander.
Und ich glaube, das ist so wichtig, besonders... Ja, bei Eltern von schwarzen Kindern ist es enorm wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man Workshops oder dass man einfach drum weiß. Also weißt du, wie ich das meine?
Ja, total. Weil ich sage das auch immer, ich habe ja auch bei Exit Racism so ein Kapitel mit einem Brief für weiße Eltern. Und da sage ich das auch, dass es gerade für Eltern so wichtig ist, sich auf eine rassismuskritische Reise, so früh es nur geht, zu begeben, weil die Kinder irgendwann anfangen werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann auch zurückschauen werden und sagen, wo warst du denn, als ich dich brauchte? Und weil sie so ihre Kinder auch viel besser begleiten können.
Ja. Wie ist das und mit deinem... Meine Mama sagt auch immer wieder, wie viel... sie durch mich und meine Geschwister einfach auch dazu gelernt hat.
Stimmt.
Oder so. Also, und und mit meinem Papa, mit dem ist es so, ich glaube, für ihn war das Bundestreffen, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Also mein Papa ist auch in Deutschland aufgewachsen, teilweise. Und ich glaube, mein Papa hatte so ein bisschen so eine Taktik oder hat die vielleicht auch noch immer. So weiter durchs Leben, also das ein bisschen beiseite, also weißt du, wie ich meine?
Ja, so.
Das so ein bisschen, na, nicht zu verdrängen, aber irgendwo eigentlich schon. Und wenn ich mit Sachen, mit irgendwelchen Dingen zu ihm gekommen bin, dann konnte man schon drüber reden. Dann hat er mir auch Sachen von sich erzählt, die ihm passiert sind. Aber wir haben es eher mit so einer lockeren, was mir auch gut getan hat auf jeden Fall, mit einer lockeren... Art und Weise, behandelt, sage ich mal.
Hast du auch gesagt, ne, ihr habt auch viel gelacht, so versucht zu lachen. Und Lachen ist auch irgendwie eine ganz
Healing.
Valide Healing, eine ganz valide Strategie auch. Es gibt auch diesen Spruch, if we are not crying, we are laughing. Ist das so?
Ja, das liegt so nah beieinander beides, ne?
Total, das liegt total nah beieinander. Und ich finde es auch gut, also alle Strategien sind, mit Rassismus umzugehen, sind total valide. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich oder auch für deine Geschwister gut ist, unterschiedliche, mit unterschiedlichen Themen zu unterschiedlichen
Personen
kommen zu können und zu wissen, hier kann ich irgendwie wieder stark lachen und hier kann ich tiefer reflektieren über XY. Und klar, also deine Mama als weiße Person hat natürlich eine andere Herangehensweise und hat ja auch eine andere Positionierung.
Und auch einfach, genau, eine andere Positionierung. Ja.
Und was ich auch erlebe, ganz viel so in Workshops, auch in Empowerment-Workshops, dass es für männlich sozialisierte Menschen manchmal auch nochmal eine andere Umgehensweise mit Rassismus ist als für weiblich sozialisierte Menschen, also die jetzt selber schwarz oder Person of Color sind. Ich erlebe das öfter bei Männern, dass sie so eine Strategie haben mit irgendwie weglachen komm, sei doch tough oder ne, das hat auch ganz viel mit dieser männlichen Sozialisierung zu tun, ne?
Wein nicht, sei stark, geh trotzdem zur Arbeit, auch wenn du krank bist.
Und das hat auch so mit Überleben zu tun, gar keine Frage. Und Frauen öfter sozialisiert sind, dass sie, also Frauen wird zugebilligt, dass sie weinen dürfen, dass sie an ihren Gefühlen näher dran sind. Und ich erinnere mich an eine Situation, die war total berührend in einem Empowerment-Workshop. Da hat dann ein schwarzer Mann, der sehr mit mir gekämpft hat, ne? Also 3 Tage so, war der auch super wütend. So, ey, und man muss einfach nur drüber stehen, man muss einfach nur lachen. Mhm. Und irgendwann hat er geweint und hat gesagt, es muss doch einen Weg geben, sich damit auseinanderzusetzen, ohne dass es wehtut. Mhm. Und das fand ich so einen ganz bezeichnenden, ganz krassen
Satz.
Genau.
Ja.
Genau.
Krass. Ja, und ich glaube, dass deshalb, also gerade deshalb auch so Räume wichtig sind. Und vor allem natürlich schön sind, wenn es schon von Anfang an, von klein auf ist. Mhm. Aber dass, wenn man dann in so einem Raum ist, vielleicht auch gar nicht, es gar nicht nötig ist, unbedingt darüber zu reden, nochmal, sondern man einfach das spürt, dass man ja nicht allein ist irgendwo. Und ja, mich empowert sowas immer wieder, also so Spaces und auch Spaces mit Schwestern ganz besonders und auch mit älteren Schwestern. Auch mit Freundinnen einfach, ne? Also schwarzen Freundinnen. Und aber auch, wenn ich beispielsweise babysitte und ich babysitte zum Beispiel dein Kind. Und wenn ich mit ihm bin, eigentlich ähnlich wie du mir das gerade erzählt hast, wie es für dich ist mit mir, so geht es mir eigentlich auch mit den Kleinen, wenn ich babysitte. Oder auch, ich babysitte ein kleines Mädchen. Und die erinnert mich sehr an mich selbst. Also genau, ähnlich wie du halt einfach gerade erzählt hast. Und es ist so schön, irgendwo zu sehen. Und das empowert mich auch ganz doll. Also zu sehen, wie die so in ihrem Leben stehen. Und was die so für Strategien haben und wen die um sich haben. Und mich empowert vor allem einfach die Zeit mit schwarzen Leuten einfach zu verbringen und aber es nicht ansprechen zu müssen, so Themen, aber wenn, dass man darüber reden kann, aber so ohne Zwang, also einfach so ungezwungen, und das
total.
Gibt mir total viel.
Ja, ich bin voll bei dir. Wir haben auch immer regelmäßige so Sister Spaces, wo wir irgendwie schöne Sachen zusammen machen, ins Hammam gehen oder essen gehen einfach. Und was ja auch ein Thema ist, einfach Raum einzunehmen und einfach auch in öffentlichen Bereichen sich zu trauen.
Als Gruppe
Raum einzunehmen. Ja. Allein das ist ja schon
voll
stärkend
und empowernd. Ja. Allein schon, wenn ich mit mehreren Leuten feiern gehe. Das ist echt cool. So,
so als Gruppe anstatt so allein. Ja, und genau da möchte ich auch noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, noch mal über die weißen Bezugspersonen, weiße Mütter, weiße Väter sprechen, weil das ist ja nicht immer sehr leicht oder ganz leicht, diese Empowerment-Räume, zu denen dann weiße Menschen keinen Zugang haben, auch zuzulassen. Und dann, du hast ja anfangs also gesagt, dass deine Mama auf die Idee gekommen ist, dass ihr als Familie aufs Bundestreffen geht. Und mit ihr meine ich deine 2 Geschwister, dein Vater und du.
Ja.
Und das ist ja ein Raum, zu dem sie keinen Zugang hat. Und ich finde das erstens ganz groß und ganz mutig auch von ihr und da auch loszulassen. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass es für sie auch nicht leicht ist. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das nicht leicht ist. Ja. Ne? Und das ist auch in Elternworkshops ganz oft ein Thema. Und ich denke, das ist vergleichbar damit, wie auch Frauen zum Beispiel ihre Empowerment- und Stärkungsräume haben, wo jetzt Männer keinen Zutritt haben, Partner oder Väter oder so. Und aber das sind Räume, die wir brauchen und die wichtig sind. Und ich möchte da nochmal eine ganz große Lanze für deine Mama schmeißen, weil ich das richtig ja. gut und toll
ja,
finde.
Ich auch.
Und ich weiß aber, dass wir trotzdem während des Bundestreffens habe ich dir dann immer Fotos geschickt und wie es dir geht und so geschrieben. Und ich glaube, da ist deine Mama auch nicht allein. Da geht es vielen so.
Ja, nee, sie sagt auch immer, wie wichtig ihr das ist. Also, weil sie sieht, wie wichtig das einfach für mich, meine Geschwister. Ja. Und es ist für mich einfach so schön oder so wichtig zu sehen, wenn sich auch weiße Mitmenschen und weiße Freundinnen oder Freunde von mir auf den Weg machen. Und ich habe es ja schon erzählt, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit zwei weißen Freundinnen und dann haben wir ein bisschen geredet und irgendwann fiel der Begriff Happy Land und ich war schon so, ich habe aber noch nichts gesagt und irgendwann kamen wir dann darauf und dann war sie voll begeistert vom Buch, also von deinem Buch Exit Racism und das war für mich einfach ein total cooler Moment, dass sie das Buch liest von sich aus, nicht, dass ich ihr gesagt habe, hier, also mache ich
lesen.
Durchaus auch oft, aber dass sie von sich aus das gelesen hat und das war für mich irgendwie voll erleichternd, also ist für mich immer wieder erleichternd, wenn Freundinnen, weiße Freundinnen sich einfach auf den Weg machen und anfangen, ihre Position in dem System zu hinterfragen oder zu verstehen.
Und die Krux ist, oder das, was weiße Menschen verstehen müssen, finde ich, auch schwarze Menschen müssen das verstehen, aber dass es einen näher bringt. Also
das Reden, ist kein Tabu. Also das
genau, und das Reden darüber stärkt das Vertrauen. Ne? Also in dem Moment vertraut man dieser Person mehr und kann mehr von sich und dem eigenen Erleben erzählen, weil man nicht Angst haben muss, dass die Person in die Abwehr geht oder das relativiert.
Ja, oder das spreche ich lieber nicht an und sich so fragen. Ja.
Genau, oder sich dann im schlimmsten Falle auch zurückzieht, wenn man irgendwie denkt, nee, das ist so ein großer, wichtiger Aspekt in meinem Leben, aber ich kann ihn nicht ansprechen. Und deswegen, weiße Menschen, macht euch auf den Weg. Ja, das ist nur auch zu eurem Vorteil. Ja, wir sind schon am Ende wieder. Verrückt. Die Zeit geht immer so schnell. Vielleicht reden wir jetzt auch noch ganz viel weiter offline dann.
Bestimmt.
Ja, noch eine abschließende Frage. Und zwar, liebe Josie, denk an die Schwestern, die jetzt so zuhören, diesem Podcast lauschen. Was würdest du denen sagen wollen?
Passt auf euch auf, supportet euch, unterstützt euch, empowert euch und sucht euch Spaces, in denen ihr euch gut fühlt.
Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne passen wir auf uns auf und suchen uns weiter diese Spaces. Die Freundschaft mit dir hat einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Wie gesagt, eigentlich sind wir Familie und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir uns kennen. Und ich bin ganz gespannt, was wir noch alles zusammen erleben werden.
Ich auch und ich habe dich auch in meinem Herzen.
Und ich wünsche allen ZuhörerInnen noch ganz schöne Tage, jetzt am Ende des Jahres und auch einen wunderbaren guten Rutsch. Und wir freuen uns wie immer, wenn ihr Feedback schickt, wenn ihr Fragen schickt, wenn ihr diese Podcast-Folge teilt, wenn sie euch gefallen hat. Vielen, vielen lieben Dank, Josie. Alles, alles Gute. Und an dieser Stelle erst einmal Tschüss von mir.
Tschüss.
Tu Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.